Ja, ich war letztens mit meiner Tochter auf einer Veranstaltung, saß schon ganz entspannt auf meinem Platz. Und dann sagte Jael zu mir: Ich glaube, eben stand der Ministerpräsident neben uns. Gerade woanders hingeguckt, hab gedacht: Hä, das ist aber seltsam, dass er hier steht, habe ich so ungläubig geschaut. Aber sie hatte recht. Er war tatsächlich da. Und er hat auch eine Rede gehalten an dieser Veranstaltung. Das hätte ich wissen können, wenn ich das Programm gelesen hätte, was ich nicht getan habe. Also manchmal geht es einfach so im Leben, dass er mich also überrascht hat, dass er überhaupt da war. Das kann natürlich auf den Ministerpräsidenten hin mal passieren. Das ist ja auch nicht dramatisch. Aber ich habe gedacht, es sollte mir auf keinen Fall im Blick auf den Herrn Jesus passieren. Dass mein Herr irgendwann vor mir steht, im Bilde gesprochen, ich sagen muss, ich war jetzt so beschäftigt, dass ich mit dir, Herr Jesus, gar nicht gerechnet habe. Und gerade der Advent, in dem wir stehen, soll uns ja daran erinnern, Jesus kommt tatsächlich wieder. Und er hat es gesagt. Und weil er es gesagt hat, deshalb darf ich damit rechnen. Ich werde ihm begegnen. Entweder an dem Tag, an dem ich sterbe und ihn sehen werde, oder an dem Tag, an dem er sichtbar kommt und ich ihm entgegenfliege. So sagt es die Bibel in 1. Thessalonicher 4. Und an dieses sichtbare Kommen, Wiederkommen des Herrn Jesus, wollen wir gerade durch diese Adventssonntage uns daran erinnern, damit wir mehr mit seinem Wiederkommen rechnen. Und uns nicht in unserem Alltag verlieren, dass wir nicht die tausend Nebensächlichkeiten unseres Lebens zu den Hauptsachen machen und die eine Hauptsache vergessen: unser Herr kommt. Deshalb haben wir jeden Gottesdienst in diesem Advent unter einen anderen Titel des Herrn Jesus gestellt. Also als Menschen haben wir ja auch verschiedene Rollen. Da kann jemand zugleich Lehrerin sein, Freundin, Tochter, Schwester und Vorgesetzte. Und jedes dieser Worte beschreibt dann einen ganz anderen Schwerpunkt im Leben. Und wenn wir über die Titel des Herrn Jesus reden werden in diesen Gottesdiensten, dann ist das natürlich noch viel mehr als eine Rolle, die wir als Menschen ausfüllen, weil diese Titel uns seine Größe zeigen und weil sie uns zum Staunen über ihn bringen. Und der Titel, der uns heute Morgen zum Staunen bringen soll, das haben wir schon gehört, wir haben schon im Lied gesungen, ist der Begriff der Sohn Davids. Und deswegen heißt diese Predigtüberschrift, die ihr gleich auch neben mir seht: Er kommt, der Sohn Davids. Also wenn die Bibel vom Herrn Jesus als von dem Sohn Davids redet, dann beschreibt sie damit seine Herkunft. Sie beschreibt auch seinen Anspruch und sie beschreibt auch seine Hoffnung, die er uns bringt. Also zunächst einmal seine Herkunft, wie ihr es hinter mir seht. Der Herr Jesus ist in Bethlehem geboren. Also er hätte das, was auf dem Schild ganz oben steht, locker lesen können, weil da steht nichts anderes als Bethlehem, das Haus des Brotes. So könnte man es übersetzen. Und damit ist er in dem gleichen Ort geboren, in dem einer seiner Vorfahren geboren wurde, nämlich der König David. Der stammt auch aus diesem Ort, aus Bethlehem. Dieses Schild stand damals noch nicht da, das steht heute da. Aber wir wissen, dass der Herr Jesus erst nur sichtbar wurde. Er hat nicht angefangen zu existieren, als er dort in Bethlehem geboren wurde. Er war schon immer da, sagt die Bibel. Er ist Gott. Und mit seiner Geburt in Bethlehem wurde der Herr Jesus für seine Zeitzeugen dauerhaft sichtbar. Wir werden Weihnachten daran denken: Gott wird Mensch. Das ist das Wunder von Bethlehem. Und die wahre Identität des Herrn Jesus ist, er ist als unsichtbarer Gott für uns sichtbar geworden. Aber der Jesus hat auch, und darum wird es auch in der Adventszeit gehen, eine menschliche Identität. Er ist ein Nachkomme Abrahams und damit ist er ein Jude. Er ist ein Jude aus dem Stamm Juda und in diesem Stamm Juda gibt es eine Familie, die eben sozusagen über lange, lange Zeit die Herrscherfamilie in Israel war. Und das ist die Familie Davids. Nach jüdischer Denkweise kann man auch männliche Verwandte, die hunderte von Jahren später geboren wurden als der König David, trotzdem als Sohn Davids bezeichnen. Auch wenn sie nicht wirklich der Sohn sind, weil da der Vater ist und da der Sohn steht. Und beim Herrn Jesus ist es der Fall. Durch das Geschlechtsregister in Matthäus 1, wenn wir die Bibel aufschlagen, dann erfahren wir, dass Jesus über den Josef, also über seinen Stiefvater, muss man eigentlich sagen, von dem David abstammt. Er ist also ein rechtmäßiger Sohn Davids, wenn es um seine Herkunft geht. Paulus bestätigt das zum Beispiel, wenn er den Römerbrief beginnt. Da schreibt er im 3. Vers des 1. Kapitels, Jesus ist ein Nachkomme Davids. Das ist ihm ganz wichtig zu betonen. Die Frage ist, warum ist denn das so wichtig, dass das immer wieder betont wird? Ich denke, das ist logisch. Auf einen irdischen Thron habe ich einen Anspruch, wenn ich zur königlichen Familie gehöre und ganz vorne mit dabei bin. Wie zum Beispiel der Prinz William im Blick auf den englischen Thron. Ja, er ist der Thronfolger, er gehört mit zur Familie. Und auch Jesus stammt aus der Familie Davids und deshalb hat er ein Anrecht auf den Thron. Aufgrund seiner Herkunft und aufgrund seiner Abstammung. Und das Besondere an diesem Thron Davids, im Gegensatz zum Thron Englands, ist, dass Gott den Thron Davids mit einer ganz besonderen Zusage ausgestattet hat. Und diese Zusage hat kein anderer König dieser Welt bekommen. Und diese Zusage steht in 2. Samuel 7. Sie wird auch in 1. Chroniker 17 wiederholt, aber ich möchte mich auf 2. Samuel 7 hier beschränken, Vers 14 bis Vers 16. Da heißt es, Gott sagt, ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Wenn er verkehrt handelt, werde ich ihn mit einer Menschenrute und mit Schlägen der Menschenkinder züchtigen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul habe weichen lassen, den ich vor dir weggetan habe. Dein Haus aber und dein Königtum sollen vor dir Bestand haben für ewig. Dein Thron soll feststehen für ewig. Gott sagt hier also dem David, wie es mit seinem Haus, mit seiner Nachkommenschaft weitergeht, wenn er nicht mehr ist. Also Gott macht deutlich, ich selbst werde dafür sorgen, dass es mit deiner Nachkommenschaft weitergeht und dass es nicht irgendwo im Sand verläuft mit dem Haus Davids. Im Grunde genommen ist das, was Gott hier macht und was wir hier gelesen haben, ein Bund. Das gibt es häufiger im Alten Testament, dass Gott aus seiner freien Gnadenwahl einen Bund eingeht mit Menschen. Also ein Bund, dass jemand da weit über dem anderen steht und trotzdem eine Verbindlichkeit eingeht. Da gibt es einen Bund zum Beispiel im Alten Testament mit dem Noah oder es gibt einen Bund mit dem Abraham. Es gibt einen Bund mit Mose auf der Grundlage des Gesetzes und es gibt auch einen Bund über das Land Israel. Das wird auch so genannt im Alten Testament und natürlich mit dem Blut des Herrn Jesus besiegelt der Herr Jesus den neuen Bund. Also wir haben in der Bibel häufiger diesen Gedanken der Bundesschließungen, so auch hier. Also der Gott macht hier mit David einen Bund und wenn ihr diesen Text so lest, dann merkt ihr, es geht zunächst einmal um seinen Sohn. Es geht um den Salomo, dass Gott sagt, ja, ich werde Salomo in seinem Königtum bestätigen und ich werde den Salomo eben auch erziehen. Eine ganz große Aussage, die Gott hier macht, ich werde meine Gnade nicht von ihm weichen lassen. Aber wenn wir diesen Text lesen, dann merken wir, am Ende dieses Textes kann es gar nicht mehr wirklich nur um Salomo gehen, weil Gott davon redet, das Königtum Davids soll ewig bestehen. Und es kann eben nur mit einem König wahr werden, der eben ewig lebt. Denn ein Königtum kann nicht ewig bestehen, wenn der König nicht ewig lebt. Und deswegen wird gerade durch diesen zweiten Teil dieses Bundes hier deutlich, dass Jesus, der ewige Thronfolger Davids, hier angesprochen wird. Er wird für immer auf seinem Thron sitzen. Und für die Juden war klar, der ewige Thronfolger kann nur der Messias sein. Wenn jemand behauptet, ich bin der Messias, und das haben manche in der damaligen Zeit, dann kam immer sofort die Frage, ist dieser Mann ein Sohn Davids? Das war so das Kardinalkennzeichen, das muss mindestens erfüllt sein, wenn jemand Messias den Anspruch hat, ich bin der Messias. Und deshalb wird der Herr Jesus in fast 20 Versen des Neuen Testamentes als Sohn Davids tatsächlich beschrieben. Da geht es ja immer wieder um diese Frage, ist er der Messias? Zum Beispiel der blinde Bartimäus in Markus 10, der ruft, Sohn Davids Jesus, erbarme dich meiner. Also und damit macht er schon von vornherein deutlich, Jesus, ich glaube, du bist der Messias. Und deshalb ist Sohn Davids nicht nur eine Herkunft, sondern es ist auch ein Bekenntnis. Also das heißt, der Titel Sohn Davids zeigt nicht nur die Herkunft des Herrn Jesus, sondern sie beschreibt nicht nur, er ist tatsächlich ein Nachkomme des Königs Davids, sondern wenn wir von Jesus als dem Sohn Davids reden, dann meinen wir seinen Anspruch darauf eben auch, ich bin der Retter Israels und ich bin der von Gott gesandte Retter. Dürft die Folie event wechseln, genau, da kommt der Anspruch jetzt. So ähnlich kommentiert es auch mal ein Mann im Neuen Testament, der Nathanael in Johannes 1. Er sagt zu Jesus, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Also der König Israels, du könntest auch sagen, okay, du bist der Sohn Davids. Und für den Nathanael ist klar, das gehört beides zusammen. Also auf der einen Seite Gottes Sohn zu sein und auf der anderen Seite der Sohn Davids. Das kann ich nicht voneinander trennen. Und damit wird klar, Jesus ist viel größer als sein Stammvater David. Also nicht Jesus ist stolz darauf, in meinem Stammbaum, da ganz hinten, da ist der David. Sondern David müsste stolz darauf sein, dass er sagt, in meinem Stammbaum, da ganz vorne ist Jesus. Und in Offenbarung 22 sagt der Herr Jesus das selber einmal, ich bin die Wurzel des Generationenbaumes von David. Ich bin die Wurzel. Ja, das beginnt mit mir. Das heißt, Jesus sagt damit, bei mir fängt Davids Stammbaum an. Ich bin eher als David. Ich bin zwar sein menschlicher Nachkomme, aber ich bin auch sein Schöpfer. Und genau das betont der Herr Jesus in einem Gespräch mit den Pharisäern. Da geht es nämlich darum, dass er ihnen versucht deutlich zu machen, ich bin der Sohn Davids. Und das Gespräch lesen wir in Matthäus 22. Ihr seht es hinter mir schon angezeigt, Matthäus 22 ab Vers 41, eine sehr hitzige Diskussion, die der Herr Jesus dort mit den Pharisäern führt. Und da heißt es, als aber die Pharisäer versammelt waren, fragte Jesus sie und sagte, was haltet ihr von dem Christus, also dem Gesalbten, dem Messias, müsste man sagen. Wessen Sohn ist er? Sie sagen zu ihm, Davids. Musst du sagen, in der Schule, sehr gut aufgepasst. Also zack, ich habe die Antwort. Er spricht zu ihnen, wie nennt David ihn denn im Geist Herr, indem er sagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege unter deine Füße. Wenn nun David ihn Herr nennt, wie ist das sein Sohn? Und niemand konnte ihm ein Wort antworten, noch wagte jemand von dem Tag an, ihn weiter zu befragen. Also diese letzte Frage steht im Zusammenhang von drei großen Fragen, die Jesus gestellt wurde, wo man immer wieder versucht hat, ihn aufs Glatteis zu führen. Was macht der Jesus hier? Er zitiert Psalm 110. Bei jedem Juden klar, das ist ein Psalm, der redet von dem Messias. Und Jesus bezieht jetzt diesen Psalm auf sich selbst und er macht deutlich, der große König David als Autor dieses Psalmes nennt hier jemanden seinen Herrn. Aber wenn David ihn Herr nennt, dann muss er ja größer sein als David. Und Jesus sagt dann, und wisst ihr, von wem David da redet? Er redet von mir. Also Jesus macht deutlich, ich bin damit gemeint. Ich bin der Messias. Ich bin der Herr. Aber es geht heute Morgen ja nicht nur um theologische Zusammenhänge, es geht auch um die Frage, wer ist Jesus denn für mich? Ich kann das natürlich lesen, aber es hat ja auch etwas mit mir zu tun. Hier geht es um die Frage des Herrn. Und die Frage ist, ist Jesus schon Herr in meinem Leben? Oder will ich immer noch nicht, dass Gott durch sein Wort in mein Leben hineinredet? Die Bibel macht sehr deutlich, dass ich von Natur aus selbst der Herr bin in meinem Leben. Und an dieser Herrschaft halte ich fest. Und deswegen, wir haben das gehört, in den Lebensberichten gibt es eine Zeit, da habe ich keine Verbindung zu Gott, weil ich festhalte an mir selber. Weil ich Gott den Rücken zudrehe und nicht wirklich etwas mit ihm zu tun haben möchte. Natürlich, an Weihnachten ist Gott vielleicht die Dekoration in meinem Leben oder er ist der Wunschautomat, der meine Wünsche erfüllen soll, aber er ist nicht wirklich der Herr in meinem Leben. Nie gewesen. Vielleicht ist das mein Zustand, aber Jesus will Herr sein. David hat ihn schon so genannt und Jesus sagt hier, ich bin dieser Herr. Aber Jesus will mein Herr werden. Und er wird mein Herr, indem ich bete, Herr Jesus, vergib mir, dass du in meinem Leben nicht die wesentliche Rolle gespielt hast. Vergib mir, dass ich gegen dein Wort gehandelt habe. Und dann werden die Dinge konkret. Vergib mir meinen Neid, vergib mir meinen Zorn, meine Lüge, meine Unreinheit oder meine Falschheit dem anderen gegenüber. Und Jesus will mir vergeben. Und wir sind bei dem Anspruch jetzt hier, Jesus als der Retter, als der Messias, als der Christus, er kann das auch, weil er für meine Schuld am Kreuz gestorben ist. Er hat für mich bezahlt und deshalb muss ich nicht mehr zahlen. Das ist die frohe Nachricht, die ich aus diesem Buch lese, die Gott mir in seinem Wort bestätigt. Aber ich muss kommen, ich muss im Gebet zu ihm kommen und ihn um Vergebung bitten. Das kann ich wissen, aber das alleine zu wissen bringt mich nicht weiter. Ich muss es tun. Und wenn ich es nicht tue, dann bleibe ich getrennt von Gott schon jetzt und auch einmal eben in der Ewigkeit. Und dann verbringe ich die Ewigkeit ohne Gott. Die Bibel sagt, das ist die Hölle. Und deshalb bietet Gott mir Vergebung für meine Schuld an. Also wenn Jesus noch nicht dein Herr ist, dann lade ich dich ein, nach dem Gottesdienst hier nach vorne zu kommen. Wir haben das schon gehört im Rahmenprogramm, dass es hier einen Gebetsdienst gibt und da können Leute dir noch viel besser erklären, was bedeutet es, eine Beziehung zu Gott zu bekommen. Und du kannst sie bekommen, indem du ehrlich zu ihm kommst und sein Leben ihm ganz bewusst als Herrn unterstellst. Und trotzdem möchte ich da nicht den Punkt machen. Wenn es um Herr geht, hier geht es um, oder mir ging es jetzt zunächst mal darum, wie wird Jesus überhaupt der Herr in meinem Leben? Aber dann muss ich es natürlich auch in meinem Alltag immer wieder umsetzen. Wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dann darf ich mich durchaus fragen, hat Jesus das Sagen in meinem Leben? Stell dir vor, dein Leben ist wie so ein Haus, in dem es ganz viele Räume und Zimmer gibt. Darf Jesus in jedem Raum bei dir wohnen? Darf er den Raum sogar so gestalten, wie er möchte? Oder stehen da überall Schilder, nicht berühren, ja, nichts anfassen, gar nichts umstellen in diesem Raum? Gibt es Räume, die sind abgeschlossen, weil er da gar nicht hinein darf? Ist in diesem Haus, das du dir vorstellst, zum Beispiel in deinem Esszimmer Platz für Gäste oder lebst du nur für dich selber? Es geht darum, hat Jesus das Sagen in meinem Leben? Wann habe ich das letzte Mal jemanden eingeladen? Die Bibel betont Gastfreundschaft. Lass ich mir das noch sagen? Was steht denn in meiner dunklen Abstellkammer? Ist sie leer? Oder gibt es da noch eine Menge dunkler Geheimnisse in meinem Leben, die ich mit Jesus noch nie besprochen habe? Die ich noch nie aufgeräumt habe? Eine Kammer, die ich noch nie ausgeräumt habe? Warum mache ich Jesus die Tür nicht auf? Damit die Kammer mal leer wird, damit da mal Licht reinkommt und meine Lebens- und Gewissensschuld, mein Lebens- und Gewissensmüll da mal ausgeräumt wird. Wir sind immer noch in unserem Haus. Was ist, wenn Jesus sich den Sendersuchlauf meines Fernsehers anschaut? Könnte Jesus daneben sitzen, wenn ich Fernsehen schaue oder wenn ich im Internet unterwegs bin? Oder vielleicht habe ich da so eine super beleuchtete Glasvitrine stehen. Was stelle ich da alles aus, damit die anderen mich bestaunen? Wie stark hängt mein Wert von der Aufmerksamkeit ab, den andere mir geben sollen? Gott will mir die Augen dafür öffnen, dass er meinen Mangel ausfüllen möchte mit sich selbst. Die Beziehung zu ihm, das ist das, was mir Wert gibt. Ich bin für Gott wertvoll. So wertvoll, dass Jesus für mich starb. Und ich wünsche mir, das neu zu sehen. Um meinen Wert nicht zu versuchen, an irgendwelchen anderen Dingen festzumachen oder sie gar an der Zustimmung von anderen Menschen festzumachen. Wir reden darüber, Jesus ist Herr als Sohn Davids. Ich glaube, mir geht so viel verloren, wenn ich Jesus nicht Herr sein lasse in meinem Leben. Das heißt in einem Lied einmal, was könnte Gott aus deinem Leben machen, wenn du ihn nur Herr sein ließest, ganz und gar. Wenn ich nicht wie so ein kleines Kind wertlose Dinge festhalte und deswegen meine Hände nicht frei habe, nach dem zu greifen, was Gott mir geben will. Und das ist zunächst mal eine ganz tiefe Beziehung zu ihm. Aber es geht doch nicht darum, zuerst das zu bekommen, was Gott mir gibt. Es geht darum, mich an dem zu freuen, wer er ist. Und das wünsche ich mir, das auch vor Augen zu haben. Wenn ich das verstanden habe, dann können meine Umstände durchaus schwierig sein. Und natürlich, es kann mir enorm schwer fallen, manche Situationen anzunehmen. Und ich habe damit zu kämpfen. Aber in allem dem konzentriere ich mich auf Jesus selbst, indem ich im Gebet mit ihm rede, indem ich beim Bibellesen immer wieder auf die Suche danach gehe, zu entdecken, wie denkt der Herr Jesus, wie fühlt er? Wie würde er handeln? Und indem ich mit anderen Christen darüber rede, wie ich Jesus in meinem Alltag erlebe. Und die anderen Frage, wie erlebt ihr diesen Herrn in eurem Alltag? Wenn Jesus der Herr in meinem Leben ist, wenn meine Sehnsucht die ist, von ihm begeistert zu sein, dann werden viele Dinge, die mich beherrschen wollen, ihre Dominanz in meinem Leben verlieren. Auch wenn Krankheit, Leid, Herausforderung, Überforderung mich bestimmen will, dann kann ich sagen, Jesus ist der Bestimmer in meinem Leben und er ist immer noch größer als die Probleme, die mich zurzeit erdrücken wollen. Ich glaube, es kommt auf die Perspektive an. Ich kann die Situation nicht verändern. Aber wenn ich zurückblicke, dann werde ich wohl kaum sagen, weißt du, wenn ich mein Leben so anschaue, ich hätte noch mehr auf die Probleme blicken sollen. Das ist das, was mir echt gefehlt hat. Ich denke, ich würde mehr sagen, ich hätte mitten in den Problemen mehr auf Jesus schauen sollen. Wenn ich auf Jesus sehe, dann sehe ich das gute Ende und dann bleibe ich nicht an der bedrückenden Situation selbst stehen. Und dieser Blick auf das Ziel, der steckt auch in dem Titel Sohn Davids, um den es heute Morgen geht. Und deshalb ist Sohn Davids nicht nur Herkunft aus dem Stammbaum Davids und es ist auch nicht nur der Anspruch, der Herr zu sein, der Messias. Es ist auch die Hoffnung auf ein zukünftiges Reich. Israel hat den Sohn Davids immer mit einem zukünftigen Reich verbunden. Und deshalb möchte ich eine bekannte Bibelstelle dazu lesen aus Jesaja 9. Ich lese aber bei euch nur den weißen Text. Ihr habt den grauen Text aber um des Zusammenhanges willen dort stehen. Ich lese Jesaja 9, Vers 5 und 6. Und da heißt es, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird dies tun. Also diese Verse, die wir ja oft zu Weihnachten lesen, die reden hier von dem kommenden Messias, also von Jesus. Und er wird uns hier als starker Gott vorgestellt und als der, der auf dem Thron Davids sitzt. Und dabei beginnt dieser Abschnitt mit das Volk, das im Dunkeln sitzt. So ein ähnliches Lied haben wir ja gesungen. Oder es beginnt mit dem Mantel, der in Blut gewälzt wird. Also wir haben hier Krieg, Zerstörung, Hoffnungslosigkeit. Und mitten in diesem Chaos kann der Prophet sagen, denn ein Kind ist uns geboren. Ein Kind, das schließlich auf dem Thron Davids sitzen wird. Und dieses Kind ist die Hoffnung für eine Welt, die keine bleibende Hoffnung anbieten kann. Das ist so typisch Gott. Diese Bibeltexte, die einmal die Hoffnungslosigkeit zeigen und dann das helle Licht, das dadurch bricht. Es ist so, als ob du in Dresden stehst, mitten nach diesem Bombenangriff. Du schaust um dich herum, überall nur Schutt und Asche. Überall Zerstörung und Hoffnungslosigkeit. Und Gott sagt dir, lass dich nicht von dieser Hoffnungslosigkeit gefangen nehmen. Schau in die Zukunft. Schau auf das Kind, das kommt und das dir Hoffnung geben wird. Denn ein Kind ist uns geboren. Wenn Jesaja hier vom König auf dem Thron Davids spricht, dann hat er vor allem Gottes Friedensreich auf dieser Erde im Blick. Dieses Friedensreich ist noch nicht der Himmel, es ist eine vorläufige Zeitperiode, die aber ziemlich schnell vorübergeht, ja? Dauert nur 1000 Jahre. Ist gemessen an der Ewigkeit, zack, dann sind sie vorbei. Ja? Und dann kommt der Himmel und die Ewigkeit dauert an. Die Betonung hier, Jesus regiert auf dem Thron Davids, bezieht sich vor allen Dingen auf diese Zeitperiode. Dieses Friedensreich hat einige theologische Herausforderungen. Denn wenn du das alles so wörtlich nimmst, dann musst du sagen, gut, da sind Erlöste und Unerlöste. Die leben irgendwie zusammen. Da gibt es Leute, die sterben nicht und es gibt andere Leute, die sterben. Und wenn sie sterben, dann muss doch die Sünde da irgendwie auch noch mit hineinwirken. Also auf jeden Fall scheint es nicht die Ewigkeit zu sein. Und ich glaube, es ist nicht die Aufgabe heute Morgen, diese Unstimmigkeiten zu klären. Da gibt es eine ganze Menge davon. Es gibt große theologische Diskussionen darüber, was mache ich mit Texten wie Jesaja 9? Verstehe ich die jetzt wörtlich oder verstehe ich die bildlich? Also mir persönlich scheint es schlüssiger zu sein, sie wörtlich zu verstehen, Jesus wirklich als den Nachfolger Davids auf seinem Thron auch zu erwarten, der über diese Erde herrscht, um deutlich zu machen, das, was Menschen nie geschafft haben, was sie immer versucht haben, das macht Gott möglich. Also du hast die ersten zwei Kapitel der Bibel ohne Sünde, dann kommt die Sünde in diese Welt und das füllt dann die Geschichtsbücher. Und dann hast du eben die letzten zwei Kapitel der Bibel auch noch ohne Sünde. Da geht es dann aber schon um die Ewigkeit. Also am Anfang den Garten Eden als heile Welt, am Schluss hast du auch noch die heile Welt. Ich finde es legitim, sich darüber auszutauschen. Kann ich das wörtlich nehmen? Kann ich das sinnbildlich verstehen? Ja, es ist so, dass die meisten Christen in dieser Welt diesen Text, denke ich, sinnbildlich verstehen und nicht wörtlich. Aber ich habe es am Anfang schon gesagt, als ich mich dann darauf vorbereitet habe, auf diese Predigt, Leute, es sind 1000 Jahre, schwuppsdiwupps sind die vorbei. Und dann beginnt die Ewigkeit. Und deshalb würde ich mein Leben eher darauf fixieren, mich auf die Ewigkeit zu freuen und mich darauf vorzubereiten. Wenn der Herr Jesus über sein Kommen redet, selber über sein Kommen redet, dann sagt er nicht, und das sage ich dir, um groß zu spekulieren, sondern er sagt ein Wort. Wisst ihr, wie das heißt? Wenn er über sein Kommen redet, wachet. Ja, das sagt er immer wieder, wachet, sei wachsam. Also dieses Kommen hat etwas zu tun mit meinem Leben, hat etwas zu tun, mich auf diesen Herrn vorzubereiten und zu sagen, ich freue mich, dass er kommt. Und ich freue mich auch, dass Gottes neue Welt kommt, ganz sicher. Weil Gott es sagt, deshalb ist es kein Wunschtraum und ich bin dabei, wenn ich zu ihm gehöre. Der Blick auf Gottes neue Welt hilft mir, nicht an dieser Welt zu verzweifeln. Ich bin als Christ nicht weltfremd. Ich nehme meine Verantwortung in meinem Alltag wahr. Ich bin gefühlsmäßig auch nicht aus Stein. Es gibt genug Dinge, die mich bewegen und sogar Dinge, die mich erschüttern. Und trotzdem weiß ich, diese Welt ist nicht das Letzte. Ich bin für eine andere Welt gemacht. Ich bin für den Himmel gemacht. Dort ist mein Zuhause. Und ich will mich immer wieder daran erinnern, ich bin hier unten auf der Durchreise. Und ich wünsche mir für mich selber und für uns mehr diesen himmlischen Blick. Und ich bin mir sicher, dass wir einmal sagen werden, wenn ich es wirklich geglaubt hätte, wie unfassbar schön es in Gottes Gegenwart ist, dann hätte ich nicht so am Leben festgehalten mit dem, was es mir bietet. Dann hätte ich begriffen, wie zweitklassig das ist, was hier unten da ist. Ich habe das letztens gerade gehört von jemandem, der hat, war eine dramatische Situation, einen Herzinfarkt bekommen, also hat er selber erzählt. Und die haben richtig Gas gegeben im Krankenhaus und er hat gesagt, ihr braucht gar nicht so hektisch zu sein. Ich habe eine Ewigkeitshoffnung. Er hat gesagt, das war meiner Familie gegenüber vielleicht nicht ganz fair. Aber das war sein Denken in diesem Moment. Hey, ich habe diese Hoffnung. Und wenn sie es nicht schaffen, hey, dann sehe ich Jesus. Und das war kein Gelaber, sondern das ist wirklich seine Einstellung gewesen. Und ich glaube manchmal oder ich habe die Vermutung, dass wir denken, der Himmel ist so wie Deutschland. Ja, nur ewig, ja, aber schön grün sehen und da treffe ich den und da treffe ich jenen. Diese Vorstellung haben wir irgendwie vom Himmel denken, also was will im Himmel denn auch so viel besser sein als hier unten? Und vielleicht ist das der Grund, warum wir uns so an diesem Leben festhalten und sagen, ich muss mich voll in dieses Leben irgendwie hier investieren und irgendwann, okay, kommt die ewige einfach das ewige Fortsetzung von Deutschland. Als der Großvater des Theologieprofessors Adolf Schlatter im Sterben lag, da hat man ihm versucht, den Himmel zu beschreiben. Ich glaube, ich habe das hier schon mal erzählt, damit er sich darauf freuen kann. Also ihm beschrieben vielleicht von dieser atemberaubenden Umgebung, der unvorstellbaren Reinheit, dem gleißenden Licht. Und er soll darauf geantwortet haben, nach all dem Plunder sehnt es mich nicht. Mich sehnt es danach, am Hals des Vaters zu hängen. Hab gedacht, das ist eine interessante Sichtweise. Man könnte auch sagen, geh mir weg mit diesen Nebensächlichkeiten. Ich will Jesus sehen. Natürlich ist es schön, im Himmel Tante Erna und Onkel Hugo zu treffen und auch mit Paulus und mit Petrus zu sprechen. So stellen wir uns das vor. Und ich glaube, wir stellen uns das so vor, weil wir so wenig Ahnung haben, wie der Himmel wirklich ist. Aller Glanz des Himmels und alle Menschen, die dort sind, werden Jesus nicht übertreffen. Er wird der Mittelpunkt des Himmels sein. Er wird der Mittelpunkt der Anbetung sein. Und ich bin überzeugt, wir werden aus dem Staunen nicht herauskommen und uns von ganzem Herzen über die Dinge freuen, dass wir ganz nah bei Jesus sein dürfen. Und die Freude auf den Himmel, in dem Jesus König ist, kann ich vielleicht auch dadurch fördern, wenn ich immer wieder mit der Bibel in der Hand über den Himmel nachdenke. Wenn ich mir den Himmel vorstelle, so wie die Bibel es sagt, das ist sehr begrenzt, meine Vorstellung, und indem ich mit anderen über den Himmel rede. Wir merken, wenn ich mich mit Jesus als dem Sohn Davids beschäftige, dann hat das enorme Auswirkungen auch auf mein Leben. Ich bereite mich darauf vor, ihm zu begegnen, indem ich ganz nahe bei ihm bleibe und ihn bitte, durch seinen Geist das in mir zu wirken, was ihm gefällt. Ihr habt es gemerkt, heute Morgen ging es um den wiederkommenden Herrn Advent. Lasst uns Wartende sein, die einmal von Jesus nicht überrascht werden, wie ich es vom Ministerpräsidenten wurde. Ich wünsche mir, dass wir aktives Warten in unser Leben einbauen. Und es ging heute Morgen um diesen ersten Titel des Herrn Jesus. Da kommt noch einiges, könnt ihr euch darauf freuen. Der erste Titel war, er kommt, der Sohn Davids. Der Titel der Sohn Davids hilft mir zu verstehen, er hat wirklich Anspruch auf diesen Titel, weil er aus der Nachkommenschaft kommt, Davids. Es ist seine Herkunft. Er hat aber auch den Anspruch darauf, Messias zu sein und Herr in meinem Leben entweder zu werden oder, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, Herr zu sein, der wirklich auch das Sagen hat. Und als Sohn Davids auf dem Thron gibt Jesus mir aber auch Hoffnung. Hoffnung auf das Reich des Friedens auf dieser Erde. Es geht aber schnell vorbei. Er gibt mir dann Hoffnung auf den Himmel. Er wird König sein, der König des Himmels, um den sich alles andere dreht. Ich sage es noch einmal, im Himmel wird es um Jesus gehen. Und deswegen soll es heute schon in meinem Leben um Jesus gehen. Er soll meine große Liebe sein. Und deswegen darf ich heute schon darum beten, Herr, gib mir ein neues Herz, das dich mehr liebt, als ich mich selbst liebe. Amen. Ihr dürft Gott Antwort geben auf das, was er euch wichtig machen wollte durch diese Predigt. Und der Johannes wird dann den Gottesdienst beenden.